Ich glaube, wenn wir Bücher machen, dann sollten wir uns die Frage stellen, warum das als Buch da ist. Und dann muss das irgendwie entweder inhaltlich begründbar sein, das muss formal begründbar sein, das muss ästhetisch begründbar sein. Optimalerweise alles zusammen.
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin. Ich bin Anne Waag, Journalistin und Autorin. In diesem Podcast spreche ich mit AkteurInnen der Kunstwelt. Mich interessiert, was macht ihre Arbeit aus und was hat sie mit unserer Zeit zu tun? Herzlich willkommen, Florian Lamm. Schön, dass du da bist.
Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung.
Du gestaltest zusammen mit Jakob Kirch seit 2012 visuelle Identitäten, Bücher, Kataloge, Ausstellungen im Bereich Kunst und Kultur. Unter anderem für KünstlerInnen wie Werner Maler und Ute Maler, Verlage wie Spectre Books und auch die Berlinische Galerie. Für eure Arbeit werdet ihr regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet. Wie würdest du denn jemandem, der deine Arbeit nicht kennt, deinen Stil beschreiben?
Ich glaube, das, was wir versuchen zu machen, ist nicht unbedingt immer einfache Lösungen für Sachen anzustreben, sondern eher irgendwie mit einem Verständnis einer komplexeren Welt auch an Erscheinungsbilder oder Kataloge heranzugehen. Also ich glaube nicht daran, dass wir mit einfachen Botschaften innerhalb von der Kultur, in der wir uns bewegen, zu dem Punkt kommen, dass irgendwie eine neue Diskussion angestoßen werden kann. Also wenn ich überlege, wie Werbung formuliert wird, dann wird die meiner Meinung nach immer stumpfer an vielen Stellen. Und ich glaube, dass das Kulturfeld eigentlich eins ist, in dem wir quasi gegen diese Stumpfheit eigentlich anagieren müssen. Das heißt, wenn ich quasi versuche, mich auf das gleiche Level eines ewigen Pass pro Toto herunter zu bewegen, wo ich eine Sache für das viele hinstelle, dann sorgt das eigentlich dafür, dass die Diskussion ein bisschen verflacht.
Das heißt, es geht dir darum, zu verkomplizieren?
Im Zweifel ja. Nee, das nicht, aber ich glaube nicht daran, dass wir, ich glaube, dass Menschen irgendwie sehr viel mehr aufnehmen können, als wir ihnen an vielen Stellen zutrauen. Auch viel, viel mehr Informationen aufnehmen können, als wir ihnen zutrauen. Und ich glaube, dass diese Grundannahme, dass wir alles einfach machen müssen, und das ist jetzt nicht nur unbedingt auf Gestaltung bezogen, sondern das kannst du auch auf Politik extrapolieren. Ich glaube, alles immer runterzubrechen und zu sagen, das ist nur so und das ist nur so, also so ein ewiges, damit auch einhergehendes Schwarz-Weiß klassifizieren, dass das eigentlich immer, also das trägt so eine Polarisierung in sich. Und diese Polarisierung ist eigentlich, finde ich auch gestalterisch eigentlich eher langweilig. Wenn ich jetzt quasi meine eigene Gestaltung beschreiben müsste, ja, dann versuche ich eher Sachen auch in diesen Komplexitäten zu gestalten. Das hat auch ein bisschen was mit unserer Studiostruktur zu tun, dass wir zu zweit sind und dann quasi es immer eine gewisse Idee von Ping-Pong gibt, die natürlich auch dazu führt, dass die Sachen also aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet sind. Jakob kommt vom Zeichnen eher, von sowas Händischen. Ich komme eher von einer Idee von Schreiben, ein bisschen Programmieren. Jakob sagt immer, ich denke von links oben nach rechts unten und er denkt von der Mitte aus nach außen. Und das trifft sich dann irgendwo so dazwischen und muss halt verhandelt werden.
Lass es uns doch mal konkret machen. Also ich habe ein Plakat vor Augen, urbane Künste Ruhe, glaube ich. Ihr arbeitet viel mit Überlagerungen. Es gibt Farbverläufe. Es ist, um es auf einen Begriff zu bringen, oft sehr dicht. Ist das richtig?
Ja. Also um beim urbane Künste Ruhe Beispiel zu bleiben, die Idee da war eigentlich zu sagen, wir haben ausgehend von der Struktur der Institution, was eine dezentrale ist, andere Problemstellungen. Das heißt sozusagen, in der Kommunikation eines Museums leite ich Leute immer an einen Ort. Ich habe quasi sozusagen gewisse Richtungen, die sind schon vorgegeben. Urbane Künste Ruhr leitet Leute an multiple Orte. Das heißt, wir haben versucht, dort immer Hinweise in Form von Collagen auf die Orte zu geben, an denen die künstlerischen Performances stattfanden. Das heißt, wir haben einen Fotografen beauftragt mit Urbane Künste Ruhr zusammen. In dem Fall war das Heinrich Holtgräve von Ostkreuz, der an die Orte gefahren ist, wo nachher Sachen stattfinden sollten und sozusagen diese fotografisch schon interpretiert hat, die dann wiederum zu größeren Collagen, würde ich es jetzt mal nennen, wurden, die für die einzelnen künstlerischen Positionen dann sozusagen schon eine Art Hinweis in der Gestaltung waren auf das, was da passieren kann. Da das aber alles site-specific Works waren, mehr oder minder, gibt es ja quasi in dem Moment, wo wir damit beauftragt sind, Werbung zu machen für etwas, noch keine Arbeit.
Ja.
Die ist ja noch nicht, die existiert einfach noch nicht. Und meistens sind die Skizzen zu einer Arbeit dann auch noch nicht so interessant, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich was, was man rausbringen könnte. Und ich glaube schon ziemlich daran, dass irgendwie Grafikdesign was mit den, gerade im Kulturumfeld, was mit den Arbeiten zu tun haben sollte.
Mhm.
Oder mit den Orten oder mit, also es sollte Bezugspunkte geben. Ich glaube nicht, dass irgendwie eine Farbfläche mit irgendwie ein bisschen lustiger Schrift drauf irgendwie den Job macht. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir zu einfach.
Ja. Lass uns doch mal über den Katalog sprechen, den du gerade gestaltest für die Berlinische Galerie, anlässlich der Ausstellung über den Architekten Josef Kaiser. Kaiser hat einige der prägendsten Bauten der DDR-Nachkriegsmoderne entworfen, wie das Kino International oder auch das Café Moskau. Jetzt in dem Fall, wie gehst du an einen solchen Auftrag heran? Was sind Entscheidungen, die du zu treffen hast? Dinge, die du dir anschaust, Recherchen, die du betreibst.
Ich meine, Kaiser ist dahingehend extrem interessant, weil er eigentlich relativ wenig zu, also es wurde sehr wenig zu ihm publiziert bis jetzt. Das heißt, es gibt nicht so wahnsinnig viel Referenzmaterial. Es gibt ein paar Publikationen, die sind mehr oder minder vollständig, würde ich jetzt mal sagen. Das, was sich an den Sachen aber immer zeigt, ist ein bisschen, dass es quasi entweder historisches Material gibt oder irgendwie so ein Versuch davon, das auch zeitgenössisch nochmal so ein bisschen zu interpretieren. Dann werden sich meistens aber die historischen Teile und die zeitgenössischen Teile gegenübergestellt im Sinne von, ja, guck mal, so sah es früher aus und sowas jetzt. Und dann gibt es so eine Links-Rechts-Abbildung etc. Jetzt, als die Berlinische Galerie uns angefragt hat, haben wir uns getroffen und haben vor allen Dingen uns dieses Archiv mal angeguckt, was ja jetzt in der Berlinischen Galerie liegt, aus dem Nachlass von ihm herauskommt sozusagen. Und die Menge von Material, die da drin steckt, ist Wahnsinn. Also das ist einfach irgendwie, du stehst, guckst du das an und denkst irgendwie, da steckt so viel auch noch mehr drin als jetzt nur das Verhandeln des Gebäudes, sondern da steckt die Politik mit drin, da steckt ganz viel Erzählungen mit drin. Er hat irgendwie noch so ein, Antakon heißt das, quasi so eine Art Biografie geschrieben über sich selbst, in der sich auch teilweise krass überhöht, was irgendwie auch extrem spannend ist. Also der ist schon auch als Person irgendwie sowas, wo man sich so ein bisschen dran reiben kann und es greifen kann.
Der war auch Tenor, habe ich festgestellt. Er hat dann irgendwann nochmal eine Sängerausbildung gemacht.
Ja, zeitgleich. Also das lief quasi zum Architekturbusiness sozusagen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es hat halt schon sowas Exzentrisches drin. Und ich meine, das siehst du ja auch vielleicht im Vergleich zu anderen Bauten aus der Nachkriegsmoderne, sieht man so ein bisschen die Exzentrik vielleicht auch in der Architektur durchklingen. Und ich finde es aber für Berlin ist der irgendwie ziemlich, der ist unterbeleuchtet so ein bisschen.
Also ja, ich kannte den Namen bis dahin nicht. Jeder kennt das Kino International, der oder die länger als 2 Jahre in der Stadt wohnt.
Kosmos kennst du auch und so diese ganzen, also man sieht die Sachen. Und
Max Allee,
Ich glaube halt, deswegen ist das eigentlich ein spannendes Thema, weil zum Beispiel das westdeutsche Pendant, das Hansaviertel, ist ja relativ gut beleuchtet. Ne? Also du hast quasi sozusagen, du hast die ehemals Stalinallee, jetzt Karl-Marx, das ist quasi als Ensemble, es kennt jeder, es gibt ein bisschen Publikationen dazu, aber sozusagen zur Architektur dahinter und auch zu der Genese, wie es zu der Architektur kommt, gibt es dann doch nicht so viel. Das ist so ein bisschen so ein Einstiegspunkt, was bei uns halt irgendwie so ein Interesse triggert. Dann haben wir überlegt, wie wir eigentlich das fassen können, ohne jetzt weder Vergleiche direkt anzustreben, noch irgendwie nur historisch das Material abzubilden, weil es, glaube ich, Teil von so einer Architekturgeschichte sein könnte oder sollte, sich diese Gebäude auch im Jetzt-Zustand anzugucken, weil es erzählt, glaube ich, sehr viel über Architektur, wenn die Architektur auch jetzt noch funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Also es ist ja quasi das genau das, was zu verhandeln ist. Und haben dann eigentlich überlegt, und das ist dann wieder nochmal so eine andere Sache, ich glaube, irgendwie Bücher entstehen aus Büchern und es gibt quasi irgendwie immer so Referenzobjekte, die man irgendwie ranziehen kann. Und in dem Fall, das, was wir jetzt bauen, ist quasi ein inneres Buch und ein äußeres Buch, was quasi ineinander liegt. Und das innere Buch ist sozusagen das Recherchebuch, da ist das ganze historische Material drin, da sind die Texte drin, das alles drin. Und außen gibt es einen 32-seitigen Umleger, der vorne und hinten als so eine Art viel zu dicker Schutzumschlag funktioniert. Und der ist zeitgenössisch fotografiert. Das heißt, Morgane Renoux und Simon Schnepp haben jetzt den Auftrag gehabt, die Gebäude, die quasi noch stehen, durchzufotografieren, die auch im zeitgeschichtlichen Teil quasi verhandelt werden, nochmal modern zu interpretieren und abzugehen und daraus quasi eine Bildstrecke zu entwickeln. Das war eigentlich die Hauptidee, zu sagen, man nimmt diese Sachen eigentlich auseinander und steckt sie aber wieder zusammen und vermeidet dadurch diese Idee von, ah, warte mal, ich muss das jetzt nochmal eigentlich im Heute zeigen und ich muss das jetzt nochmal in der Vergangenheit zeigen, sondern ich kann das im gleichen Objekt tun, ohne dass ich die aber genau gegeneinander stellen
muss. Ja, diese direkte Gegenüberstellung.
Und daraus hat sich dann quasi ein Objekt entwickelt und daraus leitet sich dann ein bisschen so der Rest ab. Das heißt, es gibt so eine, ich sage jetzt mal, materielle Grundsprache, würde ich es nennen, oder Grundidee. Und diese materielle Grundidee spinnt sich dann quasi eigentlich fort. Und die kommt aber wiederum auch aus einem Objekt, was ich so ähnlich in einer Druckerei in Shenzhen gesehen hatte letztes Jahr.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. Inwiefern hat denn das, du hast es vielleicht auch schon angedeutet, deine Herangehensweise vielleicht genau an so ein Buchobjekt geprägt?
Ich glaube, Leipzig war dahingehend interessant, weil es zu dem Zeitpunkt, ich habe da 2006 angefangen zu studieren, war das eine relativ, oder es ist auch immer noch eine relativ kleine Hochschule. Also damals waren es, glaube ich, 420 Studierende auf 4 Studiengänge. Das heißt, wir hatten eine Klasse von 14 Leuten. Das ist ein fast intimes Studium. Also du siehst halt 14 Leute immer wieder jeden Tag und hast eine relativ gute Betreuungsratio, hast eine extrem handwerkliche Ausbildung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du musst in den Bleisatz gehen, du musst in die Buchbinderei gehen, du musst in so unterschiedliche, sehr physische.
Ihr habt noch Bleisatz gelernt.
Ich habe noch, naja, gelernt. Also. Ne, wenn du da fragen würdest, habe ich das nicht gelernt. Wenn du mich fragst, habe ich es gelernt.
Und du weißt, was es ist.
Ich weiß, wie es ungefähr funktioniert.
Ja. Damit umgehen in der rudimentären Form. Obwohl das ja eigentlich keine Rolle mehr spielt, oder? Im Handwerk, im Buch.
Nee, ich glaube, es spielt eine Rolle im Verständnis. Mhm. Ich glaube quasi sozusagen Objekte in jeglicher Form lassen sich händisch manchmal besser erfahren, als wenn ich sie nur digital erfahre. Ich meine, beim Bleisatz ist es quasi sowas ganz Komisches, ne? Du verstehst, dass sozusagen ein Buchstabe eine gewisse Breite hat und dass diese Breite sehr physisch ist. Mhm. Und diese sehr physische Breite, damit kannst du genau ganz gewisse Sachen machen. Du kannst zum Beispiel nicht ins extreme Negativ gehen, du kannst aber ins Positiv gehen.
Was bedeutet das?
Du kannst Buchstaben, weil sie eine gewisse Breite haben, ja nicht ineinander schieben, weil es ist ja aus Blei da. Ja. Also du kannst das Blei ja nicht ineinander schieben. Nee. So, das ist einfach, das hat so ganz komische.
Also du kannst sie auseinanderziehen, aber nicht zusammenschieben. Ja,
das hat so ganz, ganz komische Komponenten, wo man sich irgendwie damals vielleicht als so 22-jähriger Student sich denkt so, was soll das? Und was bringt mir das jetzt? Wo bringt mich das hin? Und dann aber irgendwie 10, 15 Jahre später macht das so ein bisschen Klick und bringt einem irgendwie, also vielleicht zeigt das auch einfach nur, dass ich extrem langsam bin mit dem Nachdenken. Vielleicht zeigt es aber auch quasi, dass es einfach.
Du hättest es schon damals verstehen können.
Ja, vielleicht. Also vielleicht waren da einfach Leute schneller. Ich meine, Bleisatz ist das eine, ne? Aber zum Beispiel so Buchbinderei ist was anderes. Das zeigt dir einfach quasi, was geht. Also auch wenn die Ausbildung dann sehr konventionell ist, zeigt es einem so ein bisschen, okay, was kann funktionieren. Und ich glaube, es gibt in dieser Hochschule einfach eine extreme Affinität zum Buch, die auch immer noch in gewissem Maße da ist. Mhm. Und die wird einem schon auch so ein bisschen mitgegeben. Ob das jetzt zeitgemäß ist oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Also welche Rolle spielt das Buch und wie kann man das jetzt greifen? Welche Sinnigkeit steckt da drin, diese materiellen Objekte zu konstruieren? Ne? Also da hängen eine ganze Menge Fragen dran, die man auch genauso an die Ausbildung da stellen kann. Mhm. Ich glaube, das hätte an einer anderen Hochschule, hätte quasi sozusagen die Vorliebe zu Objekten dann wieder anders ausgesehen. Ne? Also es wäre irgendwie, an der UdK wäre ich dann wahrscheinlich an anderen Stellen gelandet.
Ja, über das Buch als Objekt sprechen wir auch gleich noch. Du sagst, dass du lieber mit jemandem arbeitest als für jemandem. Dahinter steckt die Vorstellung von einer Kollaboration mit den AuftraggeberInnen. Oder aber auch allen anderen, die an so einem Projekt beteiligt sind. Was heißt das denn konkret?
Na, ich glaube daran, dass quasi sozusagen in einer gewissen Idee von jede Person hat was sie gut kann und man lässt der Person den Freiraum, das auch gut zu tun, steckt ganz viel Kraft. Und ich glaube nicht daran, dass ich mich quasi weder als Gestalter noch als irgendwie Verlag, Autor, Druckerei irgendwie unbedingt über den anderen stellen müsste. So, und ich glaube, wenn man quasi zulässt, dass alle quasi gute Entscheidungen treffen können und in der Lage sind, quasi die auch auszuspielen, dann kann etwas mehr werden als das reine Minimum. So. Und ich glaube, dass da einfach, da steckt relativ viel Kraft drin. Und das geht aber weiter, das geht auf Druckereien, das geht auf alles, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie quasi Leute habe, mit denen ich über Jahre hinweg zusammenarbeite, dann ist da ein Vertrauenslevel drin, was mir halt ganz viel Diskussionen auch erspart.
Mhm. Weil die Abläufe schon eingespielt sind und du weißt, was...
Im Zweifel ist es einfach auch Vertrauen, ne? Mhm. Also im Zweifel ist es quasi, okay, das klappt schon, wenn die das sagen.
Ja. So,
oder... Ja, auch wenn die jetzt über eine Deadline hinweg sind, das ist schon okay, das wird schon nachher sich ausgehen.
Ja.
Und ich glaube, da steckt aber ganz viel Kraft in diesem, auch in dieser Form von Austausch dann drin. So, also es ist auch immer Reibung, ne, weil wenn quasi sozusagen, sobald du halt anfängst, Hierarchien zu brechen und du Leuten Entscheidungen zutraust, ich meine, ich könnte mich jetzt auch immer hinsetzen und jeder Druckerei sagen irgendwie, nee, so geht das nicht und so geht das nicht. Wenn ich aber auf das Feedback höre, kriege ich im Zweifel ein besseres Produkt raus.
Ja.
Und das ist irgendwie, ich finde das ganz dankbar.
Wie gesagt, sind ein großer Teil deiner und eurer Arbeit Kataloge und Künstlernbücher, die sind sehr aufwendig und teuer, oft.
Manchmal.
Und die Zielgruppe ist dann doch relativ spitz. Wofür braucht es denn die überhaupt noch, Kataloge zum Beispiel? Braucht es die überhaupt noch? Oder warum lohnt es sich denn, um es mal positiv zu formulieren, dann noch diese Arbeit und Sorgfalt in so ein Objekt aus Holz zu stecken. Aus totem Holz. Aus toten Bäumen.
Toten, geschredderten Holz. Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Und es ist, glaube ich, auch eine berechtigte Frage, immer wieder jedes Mal neu bei jedem Objekt zu fragen, muss ich das als Buch produzieren?
Mhm.
Muss ich materielle Ressourcen irgendwie binden und die quasi in dieses Objekt bringen? Ich glaube ziemlich stark daran, dass wenn diese Objekte eine gewisse Form von Sorgfalt, Liebe und irgendwie sowas wie Exaltismus oder sowas mitbringen, dass sie dann eine Berechtigung haben können.
Mhm.
Ich glaube nicht daran, dass quasi, keine Ahnung, Bilderdruckmatt 135 Gramm, einmal durchgedruckt, Standardkatalog als so eine Art Portfolio irgendwie Sinn macht, weil das kann ich als PDF rausschicken. Da gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich daran jetzt sozusagen irgendwie diese Menge von Aufwand reinstecken müsste.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir Bücher machen, dann sollten wir uns die Frage stellen, warum das als Buch da ist. Und dann muss das irgendwie entweder inhaltlich begründbar sein, das muss formal begründbar sein, das muss ästhetisch begründbar sein. Optimalerweise alles zusammen. Und ich glaube, dann verkaufen sich interessanterweise die Bücher auch. Also wir sehen an den Verkaufszahlen, dass die Sachen, die gut gestaltet sind, und das ist auch das Feedback, was wir von den Verlagen mhm. bekommen, dass die Sachen sich halt ausverkaufen. Also
oh, wow.
Da verkaufen sich 2.000, 3.000, 5.000 Stück. Die Sachen, wo quasi das so, die bleiben halt hängen.
Das ist ein interessanter Befund, den ich nicht erwartet hätte, dass es da eine direkte Korrelation gibt.
Ich glaube, dass das quasi, die Bücher wandeln sich halt vom einzigen Informationsmedium, was verfügbar ist, also reden Anfang der 90er,
ja,
zu Objekten der Repräsentanz. Das werden eher sowas wie Geschenke,
mhm.
aber es ist nicht mehr die einzige Informationsquelle, die ich konsultieren kann, wenn ich jetzt irgendwas über einen Künstler oder Architekten wissen möchte. Das ist im Zweifel mittlerweile irgendwie ChatGPT, was mir dann irgendwie die Antworten gibt, nach denen ich so lange gesucht habe. Ich glaube quasi, Bücher sind, die verändern sich. So, und das, die Rolle des Buches verändert sich auch dahingehend. Und ich glaube, damit einhergehend ist auch die Frage sozusagen, wie gestalte ich diese Bücher, ist eher, die müssen irgendwie etwas haben. Das muss nicht edel oder nobel sein, das muss mit mir als Person irgendwas machen, was ich von einer digitalen Oberfläche nicht haben könnte.
Mhm.
Und das ist relativ häufig, ist das halt Materialität, ne? Also es ist irgendwie etwas Greifbares, etwas, was sozusagen über die Arbeit hinaus etwas kommuniziert, was, und ich meine, das ist das, was es mit Kunstpublikationen spannend macht, was mir die Arbeit vielleicht vermittelt auf eine Art und Weise, die ich vielleicht nicht unbedingt über ein Bild oder über einen Text genau so vermittelt bekomme.
Mhm. Über die haptische Qualität.
Haptische Qualität.
Papier ist das schiere Gewicht des jeweiligen Katalogs.
Ja, oder genau umgekehrt. Also das ist gar nichts, fast gar nichts, wie das viel zu leicht ist für das, was ich erwarte. Also dass es irgendwie so Irritationsmomente gibt, dass das Papier zu dünn ist oder zu dick, dass es irgendwie so Momente gibt. Ich glaube, der Standard von dem, wo jetzt irgendwie dir quasi gesagt wird, okay, das ist das richtige Mittel, ich glaube, das ist eigentlich nicht interessant.
Mhm. Also es geht immer darum, was anderes zu machen als die Lehrmeinung.
Ja, oder zumindest auszuloten, wo sowas hingehen kann. Ne? Also wie weit können wir zu so gewissen imaginären Boundaries irgendwie eigentlich ausscheren und wo kann man da quasi vielleicht noch so Bewegungen finden, die irgendwie mehr machen als nur, ah okay, da ist der, okay, gut, next. Ich glaube auch, dass das auffällt. Also ich glaube, es fällt dir auf, wenn du quasi Sachen durchblätterst, die bleiben hängen, wenn sie irgendwie, wenn du mit was konfrontiert wirst, was du jetzt nicht erwarten würdest. Und ich glaube auch, dass das zum Beispiel bei potenziellen KäuferInnen durchaus das ausmacht, was dich dann davon überzeugt, irgendwie eventuell ein Buch zu kaufen. Also wenn du eh schon es in die Hand nimmst, weil du thematisch dich dafür interessierst und du blätterst dann etwas durch, was vielleicht irgendwie sagt, ah okay, das ist aber interessant, dann macht das schon mal was. Mhm. Und dieses schon mal etwas machen sind diese paar Sekunden mehr, die du dich mit etwas beschäftigst, was beim Scrollen halt nicht so passiert, oder? Also da musst du anders überzeugen.
Ja. Ja, ich glaube, eine ganz große Rolle spielt, auch wenn es jetzt um Informationen geht, dass ein Buch immer noch ein abgeschlossener Kosmos ist. Ne? Das Internet ist potenziell unendlich. Davon abgesehen, dass nicht alle Informationen unbedingt der Wahrheit entsprechen. Aber damit kann man dann arbeiten. Das ist ein begrenzter Raum. Das hat eine Autorität. Autorität ist in dem Zusammenhang, glaube ich, ein wichtiger Begriff. Und dann ist es das. Und es ist nicht so potenziell uferlos.
Das ist aber auch das, was sozusagen das Gestalten von Büchern so wahnsinnig spannend macht. Mhm. Das macht auch das Gestalten von Postern so spannend. Ne? Es sind quasi in sich geschlossene Räume, die ich quasi auch von Anfang bis Ende ziemlich kontrollieren kann. Jetzt ist die Komplexität von Buchobjekten aber auch so, dass sie quasi eine Herausforderung sein kann. Bei Postern gibt es quasi zwei längere und zwei kürzere Kanten und ein Format dazwischen, mit dem ich spielen kann. Bei Büchern habe ich noch mehrere andere Dimensionen, die da quasi dazukommen. Und das macht es aber auch zu so Objekten, wo ich eigentlich ganz viel dran testen kann oder spielen kann, die ich an anderen Momenten ja gar nicht haben würde. Ne? Also mein Interesse daran, Social Media Posts zu gestalten, ist erschöpft sich relativ schnell. Auch wenn das wahrscheinlich die höhere Reichweite hat. Ne? Also interessanterweise haben aber auch Posts über Bücher manchmal eine gute Reichweite, wenn die gut gemacht sind. Hab dann manchmal irgendwie Reichweiten von irgendwie 50.000 Views auf einem Buch, wo ich so denke, okay, das ist irgendwie absurd, weil das eigentlich so die zweite Ebene Repräsentation von etwas ist, ne? Also du, und du weißt, dass dieses Buch in der 500er Auflage niemals diese Menge von Reach hat, ne? Und auch da gibt es ja quasi nochmal Verbindungen, interessanterweise. Das heißt, dass irgendwie das physische Objekt im digitalen Raum hat dann irgendwie auch nochmal einen Stellenwert, interessanterweise. Also wenn ich das quasi ohne das physische Objekt posten würde, würde es nicht so funktionieren. Also es sagt ja auch wieder was über das Digitale aus. Ja. Das ist da so eine Idee von Verlangen nach irgendwie Haptik oder Verlangen nach irgendwie Wahrhaftigkeit gibt. Mhm. Es gibt zum Beispiel in der Gestaltung, es gibt wahnsinnig viel so Mockups für alles. Ne? Du kannst irgendwie, machst einen Poster und dann hast du irgendwie ein fertig vorgefertigtes Mockup und es sieht aus, als ob das Ding in der New Yorker U-Bahn hängt. Ne? So, und das ist quasi, ich glaube, die Idee von Fake Real ist extrem präsent. Mhm. Und ich glaube quasi, dass das Buch eigentlich auch so eine interessante, es ist eigentlich quasi dadurch, dass es sozusagen so präsent ist in der Hand, hat es so eine Wahrhaftigkeit.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was du mit Autorität meinst. Mhm. Das ist da.
Ja, sowohl als Objekt als auch inhaltlich.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Also für KünstlerInnen ist es immer noch sehr, sehr wichtig, einen Katalog zu haben. Das ist ein Riesenthema, weil das behauptet was und löst es auch ein, nämlich Relevanz.
Ja, für AutorInnen ja auch. Ne?
Absolut,
also quasi ein publiziertes Buch ist einfach, ist quasi die Instanz immer noch. Obwohl ich halt sagen könnte, vielleicht hat mein PDF, was ich irgendwie irgendwo hinterlegt habe, eigentlich eine höhere Reichweite. Interessanterweise.
Ja, aber das kann ja jeder. Und da gibt's halt auch keine Gatekeeper. Ne? Also die Gatekeeper-Funktion ist ja nach wie vor wichtig.
Ja, aber ich finde die auch relevant. Also ich glaube quasi, wenn wir jetzt uns angucken, was so, nehmen wir so einen Bereich wie so New Romance oder sowas, was gerade so total durchkickt. Und ich sehe, wie sehr du das liebst.
Ich bin Fan.
Nee, aber ich glaube, ne, ich meine, da sehen wir ja quasi, dass diese ökonomischen Methoden, dieses Gatekeeping quasi komplett durchbrochen wird.
Das stimmt, ja.
Was einerseits irgendwie extrem interessant ist zu sehen und andererseits auch irgendwie total scary, weil da halt Kram veröffentlicht wird, wo ich mir denke, oh, so eine gewisse Form von Regulation würde dem auch ganz gut tun.
Ja, apropos Qualität. Du bist ja, was das Bücher- und Katalogmachen angeht, unterstelle ich dir jetzt einen Nerd. Was fällt dir denn auf bei anderer Leute Büchern, was mir jetzt nicht unbedingt auffallen würde? Oder was stört dich?
Also es gibt einen sehr interessanten Wandel, den ich seit ein paar Jahren sehe. Das ist quasi, dass die Textgrößen werden unheimlich viel größer. Die Typografie ändert sich. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass sich das, was wir gerade schon hatten, dass sich quasi diese Sekundärverwertung eigentlich wichtiger ist als das Objekt. So, das heißt quasi, Schriften auf Covern werden groß, weil sie müssen im Netz funktionieren. Sie müssen quasi irgendwie im Social Media Post funktionieren. Ähnlich verhält sich das für Buchseiten. Das heißt quasi, es gibt, glaube ich, Gestaltungen, die sich an Social Media beziehungsweise irgendwie an diese Sekundärverwertung anschließen.
Darf ich dazu was sagen?
Klar.
Hold your thought. Im klassischen Verlagswesen ist es auch so, dass die Schriftgrößen größer werden, weil man es den Leuten einfacher machen muss, am Ball zu bleiben, weil die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das Problem ist mit schon existierenden Werken, also Neuauflagen von klassischen Werken. Die Bücher werden natürlich immer länger, logischerweise. Ja. Problem ist, das Papier ist sehr teuer mittlerweile. Das heißt, du hast dann manchmal aus einem Buch, was vor 50 Jahren rausgekommen ist, müsstest du jetzt zwei machen. Ist leider sehr teuer. Also das hat dann so Folgeprobleme, die gar nicht so trivial sind.
Ich finde das aber eigentlich ganz interessante Probleme, weil das quasi so ein bisschen, also ich meine, wenn ich quasi alles auf so ein Telefonformat runterschrumpfen muss, weil quasi unsere Aufmerksamkeitsspannen halt so sind, dass eigentlich ich nach 40 Worten erstmal auf jeden Fall einen größeren Absatz brauche, damit ich irgendwie weiter atmen kann. Nee, ich meine, es ist interessant, es gibt ja auch Studien dazu, ne? Es gibt zum Beispiel, Satzbreiten haben sich verändert. Die Länge einer Zeile funktioniert bei uns im Gehirn wie eine Speichereinheit. Ich lese eine Zeile, speichere die ab, springe in die nächste und lese wieder von vorne. Es ist wirklich wie, ich verarbeite Zeile pro Zeile. Deswegen haben wir ja auch in leichter Sprache zum Beispiel diese Umbrüche, die halt nicht passieren dürfen, weil quasi genau diese Speichereinheiten sonst durchbrochen werden. Und es lässt sich nachweisen, dass die halt einfach von irgendwie knapp 80 Zeichen sind wir jetzt bei so einer Normallänge von 50. Ne? Also das ist eine ganze Menge Unterschied. Und das ist auch interessant, weil das fühlt sich auch für mich zum Beispiel besser an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf deine Mitschriften gucke, sehe ich sowas um die 90 Zeichen. Ne? Das heißt, ich habe eine sehr lange Zeile.
Du siehst anhand der Zeile, wie lang, okay.
Ja, das kann ich halt ungefähr einschätzen.
Ja.
Also plus, minus, ja.
Ich zähle nachher nach.
Und jetzt quasi ist aber so, wenn du quasi das setzen würdest, würdest du ja auch sagen, du würdest da ein gutes Stück weniger Zeilenlänge setzen, wenn du es fürs Buch nehmen würdest, weil du einfach quasi davon ausgehst, dass das einfach schöner lesbar ist. Mit der kurzen Zeilenlänge und diesen normalen Formaten komme ich natürlich aber automatisch auf eine größere Schrift oder auf sehr viel Weißraum, was wiederum in den klassischen Verlagen dann auch das ist, was nicht gewollt wird, weil viel Weißraum bedeutet ja
viel Papier,
viel Ausgabe, die ich nicht bedruckt habe. Also das heißt, es sind eigentlich spannende Probleme.
Für die es dich und deinesgleichen dann auf jeden Fall noch braucht, um mal elegant zur nächsten Frage
überzuleiten. Willkommen in der Welt der AI.
Ja, dein Berufsbild gibt es ja so in der Form auch noch nicht so lange. Also das, was du jetzt machst, haben früher 10 Personen gemacht. Das machst du in Personalunion, also so ein Konzept für ein Buch entwickeln, das Setzen, den Text setzen, die Bilder bearbeiten.
Selten,
mehr
aber.
Mehr oder weniger. Und so weiter und so fort. Glaubst du denn oder beobachtest du oder fürchtest du, dass durch die neuesten technischen Veränderungen sich das Berufsbild nochmals verändern wird? Oder bist du dir sicher, dass das, was du machst, nur du machen kannst und nicht irgendwann eine AI?
Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Aspekte dazu. Ich glaube, ein Aspekt ist quasi, dass sich die Welt drumherum sehr ändert gerade und dass aber auch die Erwartungen und Ansprüche an das, was ich lese, sich verändert. Also ich merke zum Beispiel bei vielen Leuten, dass die Differenzierung zwischen dem, was AI geschrieben und was vielleicht ein Autor geschrieben hat, gar nicht mehr so wirklich stattfindet. Mhm. Was in vieler Hinsicht auch Schmerzen auslösen kann.
Ja, also bei mir große Schmerzen.
Und das aber teilweise auch bei Leuten, wo ich das nicht erwarten würde. Ne? Also das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt quasi irgendwie eine Klassendiskussion dranhängen kann, sondern ich sehe das quasi in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen, dass da sehr unreflektiert mit Informationen und wo die herkommen umgegangen wird. Das stellt ja eine Frage an dieses Objekt an sich, aber in zwei Richtungen. Ne? Also es stellt eine Frage an die Idee, warum mache ich jetzt Bücher? Und gleichzeitig sagt, darum mache ich Bücher. Mhm. Ne? Also das ist quasi immer beides gleichzeitig. Ich glaube, das Gleiche ist es mit diesem Job. Also ich kann an die Idee des Gestalters quasi ein Fragezeichen dranhängen und sagen, ja wieso, ich kann doch irgendwie Claude fragen oder Shetty oder wie auch immer ich das ganze Ding nennen möchte. Mach mir mal ein Buch. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das, was da rauskommen kann, also ich habe diese Versuche mal gemacht für mich. Ne? Ich habe mal quasi geguckt, wie weit komme ich, das zu beschreiben. Und dadurch, dass du quasi einen Lernradius hast, der eine, also größtenteils auch ein sehr amerikanisch zentriertes Internet ist, plus du bist halt auf einem Level von dem, wo es hauptsächlich gelernt wird, was eher auf so einer Forumsmeinung / Internetdiskussion / das, was halt da ist, basiert. Das, was da rauskommt, ist der maximale Standard. Und das siehst du wiederum auch bei so New Romance-Sachen interessanterweise. Ne? Also da spiegelt sich das wieder ab, ohne dass ich jetzt quasi immer wieder auf dieses Thema zurück will. Aber
ist interessant.
Da spiegelt sich quasi genau dieses Mediokre, dieses in der Mitte sein, sowohl inhaltlich wie halt auch gestalterisch total ab. Also die versuchen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Eigentlich ist es sehr, sehr durchschnittlich in vielerlei Richtungen. So, und das hat was mit diesen Algorithmen zu tun.
Ja, klar.
Ne? Also die bilden halt Durchschnitte. Die sagen mathematisch gesehen, was ist die höchste Chance von, was die nächste Wortzeile, der nächste Token sein könnte. Und das ist per Definition mittelmäßig. Jetzt kannst du das natürlich irgendwie pushen in die eine oder andere Richtung, aber ich glaube nicht, dass das so schnell irgendwie so viel übernehmen wird, wie gerade angepriesen wird. Weil ich glaube, viel von dem, was da gerade passiert, ist auch irgendwie eine Idee von Marketing. Also das heißt, ich muss sowohl die Ängste als auch das Himmelhochjauchzende quasi feeden die ganze Zeit, um überhaupt diesem ökonomischen Verständnis eigentlich, was da quasi gerade passiert, dieses ganze Investment, das ganze Geld, was da reinfließt, um dem überhaupt Herr zu werden.
Ja.
Um dem überhaupt irgendwie, wenn es da keine Ängste gäbe oder keine irgendwie großen Erwartungshaltungen, dann würde das ja sofort in sich zusammenfallen müssen. Das heißt, das ist ja auch Teil von diesem ganzen System, was da gerade passiert, dass wir immer wieder einen Abgesang auf Arbeitskulturen, komplette Branchen, komplette Bewegungen, alles Mögliche hören
klassische
müssen.
Klassische Ausbildung.
Ja.
Ich hätte erwartet, dass deine Antwort sehr viel klarer und kategorischer ausfällt und du einfach sagst, das, was ich da mache, die Entscheidung, das kann keine.
Nee, das kann ich ja so nicht sagen.
Intelligenz.
Weil das hat ja was damit zu tun, wie meine Umgebung ist.
Ja.
Natürlich könnte ich mich jetzt selbst überhöhen und sagen quasi, na, also das, was ich kann, das kann eh kein anderer. Die Frage ist ja quasi, ob das gewollt oder gebraucht wird noch. Weißt du? Also, und ob da sich quasi nicht eigentlich komplette Umgebungen ändern.
Ja, klar.
Und ich glaube, der Shift in der Umgebung ist viel stärker durch AI als an anderen Stellen.
Ja. Ich weiß, dass du auch in Shanghai warst neulich, nicht zum ersten Mal. Was zieht dich denn dorthin? Was findest du da oder was suchst du da?
Nee, ich bin da eigentlich immer zum Unterrichten.
Mhm.
Das heißt, ich bin an Hochschulen für Vorträge und Workshops und ähnliches. Das heißt, darüber kommt auch das Interesse. Das heißt, ich war das erste Mal länger 2023 da und war von zwei Sachen relativ überrascht. Einerseits von der Gastfreundlichkeit, die mich fast erschlagen hat. Also wo man eher gucken musste, dass man überhaupt mal einen Abend für sich hat und nicht irgendwie quasi eigentlich permanent mit Leuten sich irgendwo trifft. Und dann die Offenheit, die an vielen Stellen mir entgegentrat. weil ich das quasi so nicht erwartet hätte. Ich habe irgendwie was Verschlosseneres erwartet. Mhm. Und dazu quasi, und das merkt man auch allein jetzt in diesen 3 Jahren, in denen ich da quasi irgendwie mehr und mehr bin, wie schnell sich da teilweise gerade Sachen entwickeln. Also wie seamless Sachen ineinander greifen, wie schnell quasi irgendwie interagiert wird miteinander. Und es ist ein ziemlicher Kontrast zu dem, was man in Europa gerade sieht. Und ich finde dieses sich bewegen zwischen diesen beiden Welten gerade sehr interessant, weil mir das über beide Seiten eigentlich sehr viel sagt. Das sagt mir auch sehr viel über Europa gerade aus. Und zum Beispiel, um es jetzt wieder auf die Gestaltung zu bringen, ich glaube, China ist momentan, und das hat wiederum was mit auch mit den Geldern zu tun, die da vorhanden sind. Also ich glaube, es gibt gerade wenig Bereiche auf der Welt, wo so viel gestaltet wird wie dort. Gleichzeitig bewegt sich das extrem weg von, also es gab immer so wie so eine Art westlichen Hero, ne? Also es gab quasi so was Hochgehobenes, irgendwie, okay, das ist so eine Idee von, da wollen wir hin, so wollen wir sein, und das emanzipiert sich auf eine sehr interessante Art und Weise. Gleichzeitig gibt es quasi eine sehr traditionelle, und im ganzen asiatischen Bereich eigentlich irgendwie sehr traditionelle Gestaltung, was viel auch mit der Geschichte der Industrialisierung zu tun hat, also wie schnell an welchen Orten welche Techniken verfügbar waren. Dass ich im Chinesischen zum Beispiel, ne, also bei uns war die Schreibmaschine eine wahnsinnige Geschwindigkeitsbereicherung. Ne? Also wir konnten quasi von der Feder zur Schreibmaschine, zum mechanisierten Schreiben, das war ein Gewinn. Die chinesische Schreibmaschine, das sogenannte Double Pigeon, ist irgendwie, ich glaube, 6000 Charakter geordnet nach Nummern, wo ich die einzelne Nummer für diesen 6000 Stück wissen muss. Dann sucht sich das raus, druckt das ab, steckt das wieder zurück. Das heißt, mein Gedankenaufwand und die Geschwindigkeit an dieser Maschine sind eine ganz andere.
Ja.
Das heißt,
es war nicht unbedingt eine Erleichterung.
Genau, also es war quasi maschinisiert, aber es war nicht schneller unbedingt. Das heißt, du siehst irgendwie zum Beispiel in China bis teilweise in die 70er, 80er Jahre rein sehr, sehr viel überhand. Und eigentlich jetzt siehst du mit der Technologie, also über das Pinyin und über gewisse Ideen von wie schnell du schreiben kannst, siehst du, wie unheimlich schnell sie werden. Du sitzt in Autos, wo du quasi mit einer Handgeste vor dem Bildschirm die Zeichen eintippst und es dich dann irgendwie an den Ort fährt, wo du halt hin musst. Das ist halt ein Gewinn in der Geschwindigkeit, der ist da, glaube ich, einfach nochmal extremer. Das ist relativ faszinierend. Zeitgleich siehst du aber auch, dass auf einer buchgestalterischen Ebene, und ich war da jetzt immer wieder in so unterschiedlichen Jurys für unterschiedliche Wettbewerbe, dass da extrem viel passiert. Und quasi darüber, dass Handarbeit noch ein gutes Stück günstiger ist, es wahnsinnig experimentell ist. Und du siehst quasi diese zwei Bewegungen. Du hast einerseits das sehr Traditionelle, dann hast du die Bücher. Und dann hast du gleichzeitig aber auch so eine Idee von sich freispielenden Gestalterpositionen. Und das sind echt tolle Leute. Und kannte die alle vorher nicht.
Und wenn du dann zurückkommst, hat es dann auch einen Einfluss auf deine Arbeit, was du da beobachtest? Oder ist die Übersetzung nicht so 1:1?
Ja, immer. Also ich glaube, es gibt immer das Zurückkommen ist immer der Kulturschock, oder? Also das ist quasi so, aber das ist ja bei allem so, ist ja egal, wo ich hinfahre. Also in dem Moment, wo ich nach Hause komme und quasi das, was ich gesehen habe, mit dem abgleiche, was eigentlich meine Realität ist, in dem Moment fängt die Reflexion an. Die fängt ja nicht beim Reisen in dem wirklichen Sinne an, da nehme ich auf und dann fange ich an, irgendwie in den Monaten danach immer zu reflektieren. Mein Verständnis zu Weißraum ändert sich gerade extrem. Was interessant ist.
Bist du mehr oder weniger, oder?
Mehr oder weniger Weißraum?
Weißraum, ja.
Weißraum wird gerade bei mir mehr. Okay. Also ich hatte irgendwie so eine Tendenz, jahrelang sehr viel, sehr kompakt und sehr zuzumachen, und das verändert sich gerade. Und das hat viel mit dem zu tun, was ich da sehe. Und für mich ist es schön, aber das ist eigentlich auch, das hat jetzt nicht mal irgendwas mit China zu tun, das hat irgendwie was mit Reisen an sich zu tun, ist, glaube ich, das Abgleichen von dem, was ich woanders sehe, in anderen Kulturbereichen, mit dem, wie mein eigener Kulturbereich eigentlich ist, und dann aber auch ein Feststellen darüber, was vielleicht in meinem Kulturbereich nicht funktioniert und was vielleicht in dem anderen Kulturbereich für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das aber einfach so ein, also zum Beispiel nach dieser ersten Reise, nach dieser ersten langen China, habe ich für mich beschlossen, dass ich anders mit Menschen, die mich besuchen, umgehen möchte, weil quasi die Art und Weise, wie mich dort Leute empfangen haben und mit mir quasi Sachen gemacht haben, das war so herzlich und das war so offen und so quasi so, das war so ein Ausbreit von, hey, wenn du irgendwas brauchst, wir sind hier, wir helfen dir, du bist hier nicht lost, du kannst irgendwie alles machen, sag Bescheid. Und das ist zum Beispiel was ich einfach versucht habe zu übernehmen auf Leute, die jetzt quasi nach Berlin kommen für mich, ne? Also wo ich sage, okay, da gibt's Kontakte, ja. Wo ich denke, dass das einfach zum Beispiel ein schöner Abgleich ist. Einfach, weil, ich meine, wir wissen es selbst, der gemeine Berliner ist eher ein bisschen grummelig und ein bisschen geschlossen so. Und ich glaube aber einfach, dass das quasi ist, was man auch einfach von außen lernen kann, dass das vielleicht gar nicht, dass man diesen Schutz, diesen vermeintlichen gar nicht unbedingt braucht, sondern dass es überhaupt nichts tut, wenn ich offener zu anderen Leuten bin. Mhm. Und ich frage mich halt manchmal immer so ein bisschen, warum eigentlich Menschen an manchen Orten immer so sind, wie sie sind. Das ist eigentlich.
Weil alle anderen so sind.
Naja, oder ist es die Architektur?
Ach so, oder ist es Typografie?
Typografie, Topografie vielleicht eher.
Okay, einigen wir uns auf Topografie. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Die Ausstellung Josef Kaiser, Bauen für die DDR, ist ab Ende August 26 in der Berlinischen Galerie zu sehen. Zeitgleich erscheint der Katalog.